Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie herzlichst gegrüßt zum Posaunenfest 2023. In der jüdischen Gemeinschaft wird dieser Tag normalerweise mit Rosh Hashanah beschrieben, mit anderen Worten, der Tag, der den Anfang des Jahres, des zivilen Jahres darstellt. Es geht darum, dass etwas Neues geschieht. Und in der Tat, vom christlichen Standpunkt her gesehen, ist es ja so, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, er das Reich Gottes hier auf Erden errichten wird, etwas Neues wird beginnen, eine neue Welt wird beginnen. Er kommt, um alles wiederherzustellen, was einmal gewesen war. Und wir werden natürlich auch daran erinnert, dass wir zu neuen Geistwesen werden. Eine Neugeburt, eine Wiedergeburt wird stattfinden. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist allerdings, heißt das nun, dass Jesus Christus am Posaunenfest, an einem Posaunenfest zurückkommen wird? Denken wir daran, wir werden es noch sehen, dass Christus uns gesagt hat, niemand kennt den Tag und die Stunde seines Kommens. Er sagte sogar, dass er es noch nicht einmal weiß. Auch die Engel wissen es nicht, sondern nur alleine der Vater. Und das liegt daran, dass der Vater die Autorität hat, sich vorbehalten hat, zu bestimmen, wann er Jesus Christus zurücksenden wird auf diese Erde. Wenn es ein Posaunenfest wäre, ein Tag des Posaunenfestes, dann würde Christus mit Sicherheit jetzt doch ungefähr wissen, wenn er am Hand des Feigenbaumes sieht, dass der Zeitpunkt nahe ist. Das Posaunenfest repräsentiert die Wiederkunft Christi und die Wiederauferstehung der Heiligen. Alles dies wird geschehen, wenn die siebte Posaune erschallt. Aber das Posaunenfest symbolisiert weitaus mehr. An diesem Tage wurden nicht nur eine Posaune geblasen, sondern viele, damals von den Leviten. Und im Buch der Offenbarung lesen wir von den sieben Siegeln, die geöffnet werden, und das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunen, die von sieben Engeln geblasen werden. Aber diese sieben Posaunen, die alle das Posaunenfest symbolisieren, werden nicht alle an einem gleichen Tag geblasen, sondern es wird eine gewisse längere Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn auch die siebte oder letzte Posaune erschallt, dann können auch die Ereignisse, die dann beschrieben werden, nicht in einer 24-minütigen Zeitspanne erfolgen. Mit anderen Worten, nicht in einem Tag, der 24 Stunden vielmehr andauert. In 24 Minuten sowieso schon nicht, aber es geht auch um 24 Stunden. Aber auch das kann nicht an diesem einen Tag alles erfolgen. Schauen wir uns einmal an, was Christus in Markus Kapitel 13, Vers 32 gesagt hat. Markus Kapitel 13 und Vers 32. Von jenem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Er hatte aber zuvor von dem Feigenbaum, dem Gleichnis des Feigenbaums, gesprochen und gesagt, nun ja, gewisse Anzeichen werden uns schon darauf hinweisen, wann der Zeitpunkt nahe gekommen ist. Und gleichwohl sagt uns Christus in Matthäus Kapitel 24 und in Vers 44. Matthäus 24 und Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und was sagt uns Paulus im 1. Thessaloniker Brief im 5. Kapitel, angefangen in Vers 1? 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 1. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entrinnen. Vers 4. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Mit anderen Worten, wir sollen bereit sein, denn der Tag, wenn Christus zurückkommt, wird geschehen zu einem Zeitpunkt, wenn wir es nicht erwarten. Aber wir sollen bereit sein, sodass uns der Tag nicht wie ein Dieb überfällt, indem dass wir unvorbereitet sind. Nun, die Bibel lehrt uns, dass jene, die gestorben sind und die sich qualifiziert haben als Erstfrüchte, in der ersten Auferstehung sein werden, in der Auferstehung zum ewigen Leben. Immer und immer wieder wird uns dies gesagt, in 1. Korinther Kapitel 15. Und gleichwohl gab es Menschen in Korinth, in der Kirche, die nicht an die Auferstehung glaubten. In 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir die Verse 20 bis 26. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, Vers 25, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und der letzte Feind, der vernichtet werden wird, ist der Tod. Das gilt für uns, wenn wir in der ersten Auferstehung sind. Dann gibt es für uns keinen Tod mehr. In Offenbarung Kapitel 20, da lesen wir mehr über diejenigen, die in der ersten Auferstehung, der Auferstehung zum ewigen Leben sein werden. Offenbarung Kapitel 20, angefangen in Vers 4. Und ich sah Throne, und die setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Und diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre, und die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies, mit Antworten, die in der Auferstehung sind, die dann für 1000 Jahre regieren werden, dies ist die erste Auferstehung. Und er sagt dann, selig sind die und heilig, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm herrschen und regieren für 1000 Jahre. Etwas mehr über den Zeitpunkt der Auferstehung zum ewigen Leben wird im 1. Thessaloniker Brief gesagt, 1. Thessaloniker Kapitel 4, angefangen Vers 13. 1. Thessaloniker Kapitel 4 und Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Nun, das ist keine sehr genaue Übersetzung. Es sollte besser übersetzt sein. So wird Gott auch die, die in Christus entschlafen sind, und wie jetzt die Menge Bibel sagt, mit ihm zusammen den gleichen Weg führen. Und dann heißt es weiter in Vers 15, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels, besser eines Erzengels, und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen, zuerst, wie es hier heißt, und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit mit dem Herrn sein, und so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Nun, wo wir gelesen haben, dass die Toten werden in Christus auferstehen zuerst, da schreibt die Lutherbibel 2009 die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Und die Philipps-Bibel schreibt, werden die Ersten sein, die auferstehen. Darum geht es hier. Es geht hier um die Beschreibung derjenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden. Und wenn wir uns auf diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden, die also als die Ersten auferstehen, konzentrieren wollen, dann schauen wir uns eine Stelle noch einmal in 1. Korinther an, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 51 und 52. 1. Korinther 15, die Verse 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, in anderen Worten, wir werden nicht alle den Schlaf des Todes erleben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten in Christus werden auferstehen unverweslich. Und wir, die wir dann auch leben sollten, in Christus, als wahre Christen, die werden dann auch verwandelt werden. Und zwar geht es hier um die Verwandlung als Geistwesen zum ewigen Leben. Nun, wie wird Christus zurückkommen? Wird er zurückkommen, wie einige sagen, in geheimer Weise, sodass man ihn nicht sehen kann und dann wird man in den Himmel entrückt, wie einige es lehren, die heimliche Entrückung? Ist das die Art und Weise, wie Christus zurückkommt? Keineswegs. Christus sagt uns deutlich, wie er zurückkommt. Und er ist von einer heimlichen Entrückung, von einem heimlichen Wiederkommen in keinster Weise etwas gesagt. Matthäus Kapitel 24, die Verse 26 bis 30. Wenn sie zu euch sagen werden, siehe, ist in der Wüste, der ist also schon da, heimlich gekommen, so geht nicht hinaus. Siehe, ist drinnen im Haus, es kann sich auf den Tempel beziehen, der noch gebaut werden wird. So glaubt auch das nicht. Wer immer in dem Tempel sein wird, das wird nicht der wahre Jesus Christus sein. Bevor das geschieht, was hier jetzt beschrieben wird, in Vers 27. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, mit anderen Worten, das kann man sehen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Dann fährt er fort zu sagen, Vers 29, sogleich nach der Bedrängnis der Trübsal, jener Tage, wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Vers 30, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sie werden ihn sehen. Er wird nicht heimlich kommen, er wird sichtbar zurückkommen. In Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7 wird dies auch klar und deutlich gesagt. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und wie es dann besser übersetzt sein sollte und auch die, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. In anderen Worten, es werden ihn alle Augen sehen, auch Augen von Tieren werden ihn sehen. Er wird sichtbar kommen. Und natürlich die, die ihn durchbohrt haben, das sind alle Menschen, denn wir sind alle schuldig geworden am Tod von Jesus Christus durch unsere Sünden. Christus kam, um für unsere Sünden zu sterben. Aber noch eine weitere Stelle gibt es, die uns klar und deutlich sagt, dass Christus sichtbar zurückkommen wird in Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1 und lesen wir angefangen in Vers 9. Und als er das gesagt hatte, da wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Er hatte zu seinen Aposteln gesprochen, zu seinen Jüngern. Das war natürlich nach seiner Auferstehung, und jetzt wird hier die Himmelfahrt beschrieben, so wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, das war so sichtbar, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer, zwei Engel, in weißen Gewändern, und die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Sie sahen ihn, wie er gen Himmel fuhr. Sie werden ihn sehen, wenn er zurückkommt. Sie werden dann nämlich auferweckt werden. Und sie werden ihn dann sehen. Und sie werden dann zu ihm gebracht werden, ihm auf den Wolken begrüßen, wie es erwähnt wurde in der Stelle im Thessalonikerbrief, die wir gerade gelesen haben. Wie werden wir auferweckt werden? In welcher Komposition sozusagen? Es geht hier um eine Auferstehung zu ewigem Leben. Es geht um eine Auferstehung, die uns in die Geistwelt versetzt. Wenn bekehrte Frauen und Männer, bekehrte Männer und Frauen, in denen Gottes Geist wohnt, wenn die wiedergeboren werden, in das Reich Gottes eingehen werden, in die Familie Gottes eingehen werden, die Menschen, die heute den Heiligen Geist erlangt haben, sind laut Bibel gezeugte Kinder Gottes. Wiedergeboren, geboren werden sie im Zeitpunkt ihre Auferstehung und Verwandlung zu ewigen Geistwesen, zu Gottwesen in der Gottfamilie. Solange wie wir Fleisch und Blut sind, können wir das Reich Gottes nicht ererben. Das heißt, solange wir Fleisch und Blut sind, sind wir noch nicht im Reich Gottes. 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther 15 und lesen wir Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. In anderen Worten, wenn wir in der ersten Auferstehung auferweckt werden, dann können wir nicht als Fleisch- und Blutwesen auferweckt werden, sondern wir müssen als Geistwesen auferweckt werden, in Herrlichkeit auferweckt werden, um ins Reich Gottes eingehen zu können. Wir lesen weiter in den Versen 42 bis 44 in 1. Korinther 15. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Wir werden auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Wir werden als herrliche, verherrlichte Geistwesen auferstehen. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Man kann auch übersetzen, ein geistiger Leib. Ein aus Geist bestehender Leib. So heißt es hier, gibt es einen natürlichen Leib? Natürlich, wir alle haben heute einen natürlichen Leib, aus Fleisch und Blut bestehend. So gibt es auch einen geistlichen oder geistigen Leib. Dieser geistige Leib ist etwas, das Gott der Vater und Jesus Christus haben. Und wir werden auch diesen geistigen Leib haben, einen Leib, der aus Geist besteht. Den kann man natürlich nicht sehen. Wenn man ihn sehen könnte, würden wir die Persönlichkeit von Gott, dem Vater und Jesus Christus heute schon sehen können, in ihrer verherrlichten Gestalt. Als Christus auferweckt wurde, nachdem er 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe lag, da wurde er als ein verherrlichtes Geistwesen auferweckt. Wir finden viele Beschreibungen von Jesus Christus in seinem verherrlichten Zustand in der Bibel, wie er dort beschrieben wird. Und keine dieser Stellen, was seinen verherrlichen Zustand, seinen eigentlichen Zustand angeht, keine dieser Stellen beschreibt Christus als eine Persönlichkeit mit einem physischen Leib. Nun, ich weiß schon, es gibt diese Stelle, wo Christus sagt hier, fasst mich an, ein Geist hat nicht Knochen und Haut, wie ich habe. Aber es ging hierum, dass Christus ihnen in einer physischen Form erschien und natürlich in einer physischen Form manifestiert hat. Und sein Punkt war der, dass Dämonen diese Macht, sich physisch zu manifestieren, nicht haben, nicht mehr haben. Die Engel haben sie, nach wie vor. Aber Gott hat den Dämonen diese Macht weggenommen, weil sonst die Verführung noch größer werden würde, als sie ohnehin es schon ist. Und diese gleiche Herrlichkeit, die Jesus Christus erhielt, als er auferweckt wurde in der ersten Auferstehung, diese gleiche Herrlichkeit werden auch wir haben in der ersten Auferstehung. In 1. Johannes Kapitel 3 lesen wir die Verse 1 und 2. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 1. Siehe, Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es ja auch schon. Wir sind ja schon bereits gezeugte Kinder Gottes. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, manifestiert worden, was wir sein werden. Na, wir sind nach wie vor Fleisch und Blut. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird oder wenn er, Jesus Christus, offenbar wird, so werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, in seiner verherrlichten Gestalt, was wir als Menschen heute nicht tun können. Aber wenn wir auch Geistwesen sind, Teil der Familie Gottes sind, als Gottwesen, können wir natürlich Gott, den Vater und Jesus Christus sehen, so wie sie sind, in ihrer verherrlichten Gestalt. Schauen wir uns auch Römer Kapitel 8 an. Aber schauen wir, es wurde gesagt, wir werden Christus in seiner verherrlichten Gestalt gleich sein. In Römer Kapitel 8 lesen wir Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Herrlichkeit, die Jesus Christus hat jetzt als verherrlichtes Geistwesen, die werden auch wir haben. Die werden auch wir erhalten. Wir werden verherrlichte Gottwesen sein. Wie auch der Vater und Jesus Christus verherrlichte Gottwesen sind, in Herrlichkeit leben. Und in diesem Sinne werden wir wie Christus auch aussehen. In diesem Sinne. Mit anderen Worten, wenn wir verherrlicht werden, wenn wir in der ersten Auferstehung auferweckt werden, dann werden wir mit einem geistigen Körper auferweckt. Gott wird uns auf diese Weise ewiges Leben geben. Es heißt nicht, dass Gott uns zunächst mal einen physischen Körper auferweckt und dann diesen physischen Körper in irgendeiner Weise in einen geistigen Körper verwandelt. Davon sagt die Bibel nichts. Gott wird wahre Christen mit geistigen Körpern auferwecken. Und die Bibel zeigt dies sehr deutlich. In 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir angefangen in Vers 35 mehr über diese Auferstehung, diese Auferweckung. Und nebenbei gesagt, die Bibel sagt uns auch an anderen Stellen, dass dies eine Auferstehung ist, die besser ist. Natürlich ist sie das, weil wir dann nicht mehr sterben können. Wir werden als Geistwesen auferweckt. In 1. Korinther Kapitel 15, angefangen in Vers 35. Und der Paulus, der musste das damals in Korinthern erklären, denn wie ich sagte, die glaubten vielfach gar nicht mehr an die Auferstehung. Hatten sich wieder an alte jüdische Ideologien gewandt, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Hatten die scheinbar wieder angenommen. Haben vielleicht nie an die Auferstehung geglaubt. 1. Korinther 15 und angefangen in Vers 35. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du sehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich von dem anderen durch seinen Glanz. Und dann lesen wir, was wir eben bereits gelesen haben, angefangen in Vers 42. Diese Auferstehung, die jetzt erwähnt wird, beschrieben wird, diese erste Auferstehung, ist eine Auferstehung in Herrlichkeit. Und so lesen wir in Vers 49. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Es geht hier um eine Verherrlichung. Wir werden verherrlicht sein. Und das ist jetzt wichtig zu begreifen. Denn Paulus sagt uns hier ja in dieser Stelle, dass der physische Körper, mit dem wir sterben, nicht derselbe Körper sein wird, mit dem wir auferweckt werden, sondern es ist Gott, der einem jeden den Körper geben wird, wie er es will. Noch einmal gesagt, er wird uns nicht mit einem physischen Körper auferwecken, um dann diesen physischen Körper irgendwie in einen geistigen Körper zu verwandeln. Wir werden das Bild Jesu Christi tragen, wie wir gesehen haben. Wir werden so sein, wie er ist. Denn Christus ist auch das Bild des Vaters. Und auch das können Sie nachher in 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 bis 4 nachlesen. So wie Christus das Ebenbild des Vaters ist, so werden wir das Ebenbild Jesu Christi sein. Die Tatsache, dass wir nicht mit fleischlichen, physischen Körpern auferweckt werden, das wird auch im Buch Hiob näher dargelegt, im Buch Hiob Kapitel 19. Und einige Stellen haben das falsch übersetzt, aber interessanterweise die revidierte Lutherbibel 2017, von der ich hier lese, hat es richtig. Und andere deutsche Bibeln haben es auch richtig. Hiob 19 und Vers 26. Da sagt Hiob Folgendes. Er spricht über sein Vertrauen, seinen Glauben an die Auferstehung zum ewigen Leben. Und er sagt, nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ohne mein Fleisch. Weil er wird nicht zu einem physischen Lebewesen auferweckt werden. Er war davon überzeugt, er wird in das Reich Gottes eingehen, als ein Geistwesen. Ein verherrlichtes Geistwesen. Die nächste Frage, die man sich stellen kann, ist ja, wo wird dann aber diese Auferstehung zum ewigen Leben stattfinden? Nun, die Bibel gibt uns mehrere Hinweise darauf, dass die Menschen, die in der ersten Auferstehung sein werden, dort auferweckt werden, wo sie begraben liegen. Im Großen und Ganzen zunächst einmal. In Johannes Kapitel 5 lesen wir die Verse 28 und 29. Johannes Kapitel 5 und die Verse 28 und 29. Wundert euch darüber nicht. Es kommt die Stunde, sagt Christus, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und es werden hervorgehen aus ihren Gräbern, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, des ewigen Lebens. Und dann spricht er davon einer anderen Auferstehung, auf die wir heute nicht eingehen brauchen. Es geht mir um die Auferstehung zum ewigen Leben. Mit anderen Worten, diejenigen, die in den Gräbern sind, die werden hervorgehen aus den Gräbern, um dann ein verherrlichtes Geistwesen zu sein. Nun, natürlich ist es richtig, dass das nicht für alle gelten kann, denn einige sind ja gar nicht in Gräbern begraben. Die sind vielleicht durch Atomwaffen sogar in alle Winde verweht worden oder ihre Asche wurde zerstreut. Einige sind im Meer begraben, sind dort umgekommen. Wenn das der Fall ist, dann müsste man davon ausgehen, dass die Auferstehung dort erfolgt, wo sie umgekommen sind. Aber scheinbar wird es dann so sein, dass etwas weiteres geschehen muss. Was geschieht jetzt mit denen? Die sind jetzt auferweckt worden zu ewigem Leben. Nun, Engel werden hier einen Anteil haben an den Geschehnissen. Denn wir lesen Folgendes, wenn Christus zurückkommt, in Matthäus Kapitel 24 und in Vers 31. Matthäus 24 und Vers 31. Und er wird seine Engel senden, Jesus Christus, mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, wo immer die jetzt sein werden, wo immer die jetzt auferweckt worden sind, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Mit anderen Worten, Engel werden die Auserwählten sammeln und sie dann zusammen mit den anderen zu Jesus Christus bringen, der ja jetzt zurückgekommen ist vom dritten Himmel auf den Wolken. Sie werden ihm und diejenigen Engel, die mit ihm gekommen sind, auf den Wolken begrüßen. Nun, wie werden wir aussehen in der Auferstehung, der ersten Auferstehung? Und wird es eine Ehe geben in der ersten Auferstehung, diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden? Nun, diese Fragen wurden Christus gestellt. In gewisser Weise zunächst einmal auch, was die Frage der Ehe angeht. Und dann auch, letztlich hat Christus dann etwas gesagt über das Aussehen. Und in Matthäus Kapitel 22 wird das näher beschrieben. Und hier gibt es auch diese jüdische Idee damals, auch heute wohl noch bei einigen, dass man gar nicht an eine Auferstehung glaubt. Und das kann auch der Grund gewesen sein, warum Menschen in der Kirche damals in Korinth nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Aber in Matthäus Kapitel 22 fangen wir an, in Vers 23 zu lesen. An demselben Tage traten Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt, hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Nebenbei gesagt, diese Regelung, die gibt es heute nicht mehr. Also nicht, dass man da jetzt auf falsche Gedanken kommt. Vers 26, desgleichen der zweite und der dritte bis zum siebten. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun in der Auferstehung, an die sie ja nicht glaubten, wessen Frau wird sie sein von diesen 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Das war also eine sogenannte Frage, die ihn verfangen sollte, einfangen sollte. Jesus aber antwortete, Vers 29, und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Nun, er spricht hier ganz eindeutig ausschließlich von der ersten Auferstehung, wenn man zu einem Geistwesen wird. In dem Sinne ist man dann wie ein Engel im Himmel, weil nämlich Engel Geistwesen sind. Er sagte nicht, wie ich noch erläutern werde, dass wir Engel sein werden, wie viele das falsch verstehen. Er stellt hier einen Vergleich an. Und er sagt dann, habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Nun, die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung, die glaubten aber auch nicht an Engel, deswegen der interessante Vergleich hier, den Christus anführt. Und sie glaubten noch nicht einmal an eine unsichtbare Welt, eine Geistwelt. Und dann haben sie auch nur die ersten 5 Bücher der Bibel, die Bücher, die Mose geschrieben hat, als inspiriert akzeptiert und alles andere verworfen. Nun, was Christus hier tut, ist sehr geschickt, sehr weise. Zunächst einmal spricht er davon, dass in der Auferstehung, und es geht um die Auferstehung zum ewigen Leben, dass es da keine Eheverbindungen in physischer Hinsicht geben wird. Aber er spricht, wie gesagt, zunächst einmal nicht von einer physischen Auferstehung, sondern der Auferstehung in Herrlichkeit. Und wenn man sich die Parallelstelle in Lukas Kapitel 20 ansieht, dann wird das auch noch deutlicher. Lukas Kapitel 20 und lesen wir einmal die Verse 34 bis 36. Und Jesus sprach zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten, lassen sich heiraten, welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen, und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten, noch sich heiraten lassen, denn sie können hinfort nicht sterben. Es geht also nicht um eine physische Auferstehung, die ja immer den Tod mit sich bringt, solange wie man physisches Leben hat. Es geht um eine Auferstehung zum ewigen Leben, dann kann man nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich. Hier ist der Vergleich wiederum. Engel können auch nicht sterben. Und in diesem Sinne sind wir dann Engeln gleich und sie sind Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Und dann führt er fort, diesen weiteren Vergleich anzustellen, dass Gott der Gott von Abraham, Isaak und Jakob ist, ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten. Nun, was hat er damit gemeint? Zunächst einmal klar und deutlich, er hat deutlich gemacht, dass wir Geistwesen sein werden, wie Engel im Himmel Geistwesen sind, nicht dass wir Engel wären, hat den Sadduzäern aber dann gleichzeitig auch deutlich gemacht, also Engel existieren auch, wie es auch in der Auferstehung gibt, ihr seid in allem total verkehrt. Er sagt ja auch, ihr irrt euch sehr, weil ihr die Schrift nicht kennt. Aber diese Stelle sagt nicht, wie einige es falsch interpretiert haben, dass es keine männliche und weibliche Charaktereigenschaft und Aussehen von den Auferstandenen in der ersten Auferstehung sein wird. Er spricht lediglich von einer physischen Ehe, die ja nun endet, wenn zumindest ein Ehepartner stirbt. Dann hört die Ehe ja auf zu existieren. Und die wird dann nicht wiederhergestellt in der Auferstehung, was nicht besagen soll, dass Menschen, die verheiratet waren, sehr gut miteinander harmoniert haben, dass die in der Auferstehung auch als Partner, sagen wir einmal, in gewissen Bezirken aktiv und auf diese Weise tätig sein könnten. Aber wie werden wir dann aussehen? Nun, zunächst einmal auch hier gesagt, Jesus war auch sehr intelligent und weise, indem er aus den 5 Büchern Mose zitiert hat. Das waren ja die einzigen Bücher, die die Sadduzäer anerkannten. Dann hat er gesagt, ja, Gott ist aber kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal, wie werden wir aussehen in der Auferstehung? Wird jetzt jemand, der eine Frau war im früheren Leben, auf einmal jetzt als ein Mann aussehen? Ist das damit gemeint, dass es weder männlich und weiblich oder Mann und Frau in der Auferstehung gibt, wie einige sagen? Das sagt Christus ja gar nicht. Christus sagt ja lediglich, dass sie sich heiraten werden in der Auferstehung. Nun, als Christus auferweckt wurde, hat er sich in einer Weise manifestiert, dass die, die ihn kannten, ihn erkennen konnten. Er hat sich nicht in einer Weise manifestiert, sagen wir mal, als Frau oder als ein Lebewesen, das total den Menschen unbekannt war. Die haben ihn vielfach aufgrund seiner Stimme erkannt, auch aufgrund seiner Art und Weise, wie er gewisse Dinge tat. Nicht unbedingt immer gleich sofort von seinem Aussehen her, weil es heißt ja auch, ihnen waren die Augen zunächst einmal verschlossen, sodass sie ihn nicht erkennen konnten. Aber sie haben ihn dann schon erkannt. Er war derjenige, den sie kannten, den sie gekannt hatten. Und so werden auch wir, wenn wir uns den anderen gegenüber manifestieren, so aussehen, dass sie uns erkennen werden. Die werden sagen, aha, ja, ja, genau, das war ja der. Mit anderen Worten, wenn jemand ein Mann war, der wird dann als Mann denen gegenüber erscheinen. Wenn aber jemand eine Frau war, heißt das nicht, okay, diese Frau ist jetzt zum Mann geworden. Dann würde man auch die schlecht erkennen können von denjenigen, die dann physische Menschen sind, denen wir dann gegenübertreten. Nein, sie werden verherrlichte Gottwesen sein, Geistwesen, mit den äußerlichen Erscheinungsformen, die sie hatten, als sie starben. Und was ist jetzt mit der Aussage von Christus gemeint? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Lukas Kapitel 20 und Vers 37. Lesen wir die Stelle hier in der Parallelausgabe des Berichtes nach Lukas. Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose hingedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Und dann sagt Christus, Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn in ihm leben sie alle. Nun, worum geht es hier? Es geht um die Auferstehung. Es heißt hier deutlich, dass aber die Toten auferstehen. Das ist in der Episode mit Mose am Dornbusch deutlich geworden. Christus hat hier nicht gesagt, ja, die leben ja alle, die haben ja eine unsterbliche Seele. Nein, die sind tot. Aber Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Das heißt, er wird sie zum Leben auferwecken. Wiederum, es geht um die Auferstehung von den Toten, die Christus hier anspricht. Als Beweis dafür, dass es diese Auferstehung gibt, hat er sogar das Beispiel mit dem Dornbusch gezeigt, wo Gott gesagt hat, ich bin ein Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Die waren tot, aber er wird sie auferwecken. Und dann ist es so, dass vielfach Gott die Dinge so sieht, wie sie sein werden, als ob sie bereits schon geschehen sind. Und deswegen kann er auch sagen, ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, ein Gott der Lebendigen, denn er wird sie zum Leben erwecken, zum ewigen Leben, in der ersten Auferstehung. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 4 an. Römer Kapitel 4. Und lesen wir Vers 17. Und achten wir auch hier auf den Zusammenhang. Da heißt es zunächst einmal etwas unglücklich übersetzt in der revidierten Lutherbibel 2017, wie geschrieben steht: Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er, es geht um Abraham, geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Nun, eine weitaus bessere Übersetzung findet sich in der Mengebibel, der das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. Aber es geht um die Auferstehung. Abraham hat sogar gemeint, wenn ich den Isaak wirklich töten muss, Gott kann ihn wieder auferwecken, denn er hatte ja das Versprechen erhalten, dass durch Isaak seine Nachkommenschaft gesegnet würde. Aber hier geht es ganz allgemein um die Auferstehung. Und in der Frage der Auferstehung sagt Paulus hier, Gott ist derjenige, der etwas beschreibt, was noch nicht ist, als ob es bereits wäre. Und deswegen war eben Gott auch der Gott von Abraham und Isaak und Jakob, der Gott der Lebenden, der Lebendigen, nicht der Toten. Nun, die Pharisäer hatten scheinbar nach wie vor nicht daran geglaubt, dass es eine Auferstehung gibt, dass es Engel gibt. Und so haben eben viele auch in Korinth scheinbar die gleiche Auffassung vertreten. Deswegen musste Paulus denen deutlich machen, ihr wisst ja gar nicht, wovon ihr sprecht. Wenn ihr meint, dass es keine Auferstehung gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und dann seid ihr die Miserabelsten von allen Menschen, weil ihr etwas Falsches geglaubt habt und eure Hoffnung auf etwas Falsches gesetzt habt und natürlich dann vielleicht auch die Hoffnung verloren habt, indem ihr dann auf einmal sagt, ja, es gibt gar keine Auferstehung. Nun, wer wird die Auferstehung von den Toten herbeiführen? Wer wird uns auferwecken zu ewigem Leben? Die kurze Antwort ist Gott, natürlich. Es geht nicht darum, dass uns Engel auferwecken oder dass irgendwie andere uns auferwecken, wer immer das sein mag. Nein, es ist natürlich Gott, und die Bibel macht das auch deutlich. Aber Gott ist eine Familie. Es geht auch nicht darum, dass zum Beispiel Dämonen jemanden auferwecken könnten, vom Tod zurück ins Leben. Davon sagt die Bibel auch keineswegs etwas. Gott ist eine Familie. Und Gott besteht aus dem Vater und dem Sohn. Die Frage dann, wer innerhalb der Gottfamilie wird die Auferstehung durchführen? Nun, wir wissen, dass es der Vater war, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Es war nicht Jesus Christus, der sich selbst auferweckt hat. Es war auch nicht diese unsinnige Idee, dass der Sohn Gottes im Himmel war, während die fleischliche Hülle von Jesus Christus hier auf Erden war und dass dann der Sohn Gottes die fleischliche Hülle von Christus auferweckt hat, sich selbst auferweckt hat. Und dann ist irgendwo dann scheinbar eine Zusammenfassung erzeugt worden. Das ist alles totaler Quatsch. Es war Jesus Christus, der Sohn Gottes, der starb. Er war tot. Für 3 Tage und 3 Nächte war er tot im Grab. Zu dem Zeitpunkt gab es nur noch eine Gottfamilie oder vielmehr einen Gott in der Gottfamilie, der lebendig war. Und das war Jesus Christus, Vater. Jesus Christus war tot. Der Vater war nach wie vor lebendig. Und so war es der Vater, der den Toten Jesus Christus auferweckt hat. Und so lesen wir dies auch in Galater Kapitel 1 und in Vers 1. Galater Kapitel 1 und Vers 1. Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Wer hat Christus auferweckt von den Toten? Gott, der Vater. Und wir lesen dies immer und immer wieder. Und wir lesen aber auch, dass wie Gott, der Vater, Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, so wird er auch uns von den Toten auferwecken. Und wir lesen dies in 1. Korinther. Und in Kapitel 6 und in Vers 14. 1. Korinther 6 und Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, die sowohl von Gott, dem Vater, als auch von Jesus Christus ausströmt. Und es ist durch diese Kraft, dass Gott etwas bewirkt. So, es war also Gott, der sowohl den Herrn Jesus Christus auferweckt hat zu ewigem Leben und der auch uns auferwecken wird zu ewigem Leben. Römer Kapitel 8 und Vers 11 sagt uns Folgendes. Römer Kapitel 8 und Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, also diese Kraft, von der ich hier sprach, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wenn ihr den Heiligen Geist habt, so wird er, der Christus von Toten auferweckt hat, Gott der Vater, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also es ist wiederum Gott, der Vater, der durch den Heiligen Geist uns auferwecken wird von den Toten, wie es heißt. Auch in 2. Korinther Kapitel 1 lesen wir Vers 2 zunächst einmal, um den Zusammenhang zu sehen. 2. Korinther Kapitel 1 und Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier wird also klar und deutlich der Vater mit Gott identifiziert und Jesus Christus mit dem Herrn. Jetzt Vers 9. Wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Die hatten also große Schwierigkeiten in physischer Hinsicht. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott. Auf wen? Gott, den Vater, der die Toten auferweckt, der ihnen auch insoweit dann in physischer Hinsicht helfen würde. Also immer und immer wieder lesen wir, dass es Gott, der Vater, sein wird, der uns auferwecken wird von den Toten, der uns in der ersten Auferstehung dann ewiges Leben geben wird. Aber, wir hatten bereits eben schon gesehen, ich möchte das noch einmal betonen, die Bibel sagt auch, dass es Jesus Christus ist, der uns auferwecken wird. Schauen wir uns noch einmal Johannes Kapitel 6 an. Johannes Kapitel 6. Vers 39 und Vers 40. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was mir gegeben ist oder was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und dann noch in Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, also eine Andeutung auf die Symbolik zur Zeit des Passahabends, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Also Christus sagt immer und immer wieder, dass er uns auferwecken wird in der ersten Auferstehung. Wir hatten aber gerade gesehen, dass es der Wille Gottes des Vaters war, dass Christus uns auferwecken soll. Aber er wird es sein, der uns auferweckt. Nun, wie steht das jetzt mit der anderen Systematik der Schriftstellen in Verbindung, wo wir gelesen hatten, dass es Gott der Vater war und sein wird, der uns auferwecken wird? Nun. Nichts geschieht ohne den Willen des Vaters. Es ist immer noch der Vater, der Höchste in der Gottfamilie, der bestimmt, wer auferweckt werden soll, und er bestimmt es und führt dann die Auferweckung durch Jesus Christus. Es war ja auch der Vater, der durch Jesus Christus die Welt erschaffen hat, der alles erschaffen hat, was es gibt. Das Sichtbare, das Unsichtbare. Es gibt viele, viele Stellen, die uns dies andeuten und die uns dies zeigen. Aber jetzt nochmal zurück zu Johannes Kapitel 5 und lesen wir in Vers 25 noch einmal diese Stelle. Die hatten wir eben schon im Hinblick darauf gelesen, wo diejenigen, die gestorben sind, auferweckt werden. Aber jetzt lesen wir es noch von einer anderen Warte her, in Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes. Und die sie hören, die werden leben. Und dann Vers 28. Wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Also hier wird es deutlich. Es ist Jesus Christus, der sie auferwecken wird. Es ist Gott, der Vater, der sie auferwecken wird durch Jesus Christus, wie er auch durch Jesus Christus die Welten erschaffen hat. Es ist immer noch der Vater, der sie erschaffen hat, aber er tat es durch sein Sohn Jesus Christus. Wir lesen, dass der Vater größer ist als Christus. Und was immer Christus tut, ist in Unterordnung zu Gott dem Vater. Christus würde niemals etwas tun, was dem Willen des Vaters entgegenstehen würde. Und so erweckt er uns zu ewigem Leben im Hinblick auf das, was der Vater will. Es ist der Vater, der es dirigiert, der es zum Ausdruck kommen lassen möchte. Aber er tut es durch Jesus Christus. Um es noch einmal anders auszudrücken: Wie der Vater den Menschen durch Christus erschaffen hat, so wird der Vater den Menschen durch Jesus Christus auferwecken. Nun, im Falle von Jesus Christus muss es natürlich der Vater direkt tun, offensichtlich, weil ja Jesus Christus tot war. Aber jetzt benutzt er wieder Jesus Christus als denjenigen, durch den er die Auferstehung von den Toten durchführt. Eine weitere Frage: Wie sieht es mit der Gerichtsbarkeit aus? Wir lesen ja eine sehr interessante Stelle in 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 17 bis 18. 1. Petrus 4 und die Verse 17 bis 18. Denn die Zeit ist da, also bereits jetzt heute, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Also wir werden jetzt schon gerichtet in diesem Leben. Wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben, wenn wir gezeugte Kinder Gottes sind, dann richtet uns Gott, beurteilt uns Gott, schaut sich an, ja, wie verhalten die sich jetzt? Nun, wir wissen leider, dass einige abfallen werden von der Wahrheit. Die Liebe wird ihnen fehlen, erkalten, und es ist die Liebe Gottes in ihnen, und die kann nur gegeben werden durch den Heiligen Geist, der in uns ausgeschüttet wurde, in unser Herz. Und die Liebe Gottes wurde ausgeschüttet in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe wird in vielen erkalten. Aufgrund von Gesetzlosigkeit, von Ungerechtigkeit. Nun, die werden bereits jetzt schon dann, wenn es dazu kommt, dass sie in der Tat die unvergebbare Sünde begehen, weil sie den Heiligen Geist hatten und wieder verloren haben, die sind bereits dann heute schon gerichtet, verdammt, verurteilt. Sie werden dann nicht in keinster Weise in der ersten Auferstehung sein. Aber wir werden gerichtet, beurteilt von Gott, der sieht, wie wir uns verhalten, ob wir uns auch dafür qualifizieren, dass wir dann in der ersten Auferstehung sein werden, dass wir würdig erachtet werden, vor dem Menschensohn zu stehen, wenn er zurückkommt, nicht vor ihm niederzufallen in Verzweiflung mit Zähneknirschen und Heulen, weil wir wissen, wir haben es nicht gepackt. Nein, wir wollen vor ihm aufrecht stehen. Wir wollen keine Furcht haben im Gericht, denn die völlige Liebe treibt die Furcht, treibt die Angst aus. Mit anderen Worten, diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden, die sind bereits von Gott gerichtet worden in diesem Leben, dahingehend, dass sie sich qualifiziert haben, in der Auferstehung zu sein. Aber gleichwohl wird uns gesagt, dass wir vor den Richterstuhl Christi treten müssen als Geistwesen. Um was zu erhalten? In 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 10. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 10. Paulus sagt: Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir alle. Er spricht hier klar und deutlich von wahren Christen. Auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat, im Leib, in seinem physischen Leben. Es sei gut oder böse. Nun, wer ein Geistwesen ist, ein verherrlichtes Gottwesen, der wird ein verherrlichtes Gottwesen bleiben. Es geht nicht darum, dass man jetzt vor den Richterstuhl Christi gestellt wird als verherrlichtes Geistwesen und dann wird gesagt, okay, nimmt ihm mal die Herrlichkeit weg. Darum geht es nicht. Aber es geht hier um den Lohn. Es geht hier darum, was werden die empfangen, die die Gabe des ewigen Lebens als ein Geschenk von Gott erhalten haben. Durch Gnade, aber der Lohn dessen, was sie erhalten werden als Gottwesen, der bemisst sich nach ihren Werken. Der bemisst sich danach, was sie in ihrem physischen, irdischen Leben getan haben. Römer Kapitel 14 und Vers 10. Römer 14 und Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Technisch der Richterstuhl von Christus. Aber wie ich sagte, natürlich ist Gott der oberste Herrscher über alles. Sie werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, denn er ist derjenige, der die Menschen auch insoweit richten wird, wie es heißt, und die Gottwesen auch in diesem Sinne, um von Christus seinen Lohn zu erhalten. Und der Lohn, der wird mit Herrscherpositionen identifiziert. Wir können das einmal kurz in Lukas Kapitel 19 sehen. Es geht hier um dieses Gleichnis, dieses bekannte Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Und da kommen die Knechte dann vor Christus, wenn er zurückkommt, und geben Rechenschaft ab mit dem, was sie erhalten haben, mit ihren Talenten und was sie damit erhandelt haben, sozusagen in Anführungszeichen. Und dann sagt Christus in Vers 17, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Und der andere, der hat nicht ganz so gut gewirtschaftet, hat aber immer noch überwunden, hat immer noch die Talente benutzt. Er sagt zu ihm, und auch du sollst über 5 Städte sein. Also es geht um Herrscherpositionen im Reich Gottes, zunächst einmal im Millennium. Die werden dann über gewisse Städte herrschen. Denen werden diese Städte anvertraut werden, dieser neuen Welt, wenn alles neu beginnt, was wir ja auch im Hinblick auf das Posaunenfest erkannt haben. Es geht um einen Neuanfang. Nun, einige, die werden natürlich jetzt nicht als Geistwesen vor Christus erscheinen, die werden weiter überlebt haben und werden dann auch vor Christus erscheinen als physische Menschen. Aber Christus sagt ihnen, ihr habt überhaupt nichts getan mit dem, was euch anvertraut war. Und so wurde ihnen alles genommen. Alles. Sie würden auch keine Belohnung erhalten im Reich Gottes. Die nächste Frage, die wir schon eben angedeutet haben, ist die, wieso kann es keinen Tod geben für die wahren Christen? Denn wir wissen, dass viele Christen gestorben sind. Alle die bislang gelebt haben, sagen wir mal, bis vor 100 Jahren oder so, sind gestorben. Liegen in ihrem Grab, warten auf ihre Auferstehung. Und gleichwohl sagt uns Christus in Johannes Kapitel 8 und in Vers 51. Johannes Kapitel 8 und Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Er wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit, sagt Christus, wenn man sein Wort hält, wenn man sein Wort befolgt. Nun, er spricht hier ganz eindeutig nicht von dem physischen Tod, denn es heißt ja, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle auferweckt werden. Nein, er spricht von dem zweiten Tod, dem geistigen Tod, dem ewigen Tod, von dem es keine Auferstehung gibt. Christus sagt etwas weiteres, bemerkenswertes, in Johannes Kapitel 10 und Vers 28. Vers 27 sagt er davon, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Vers 28, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Natürlich, wenn wir ewiges Leben haben, dann werden wir nicht mehr umkommen, dann werden wir nicht mehr sterben können. Aber er sagt auch mehr in diesem Prozess des Gerichtes, das wir heute durchlaufen. Er sagt in Johannes Kapitel 6 und Vers 47. Johannes 6 und Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Er hat das ewige Leben. Mit anderen Worten, wir haben heute schon als gezeugte Christen das ewige Leben. Wussten Sie das? In 1. Johannes Kapitel 5, da wird das Gleiche gesagt. Das mag überraschend sein, verwirrend sein für einige, die an eine unsterbliche Seele nicht glauben. Die sagen, ja wieso, wir sind ja doch fleischliche, menschliche Wesen. Wenn wir sterben, dann sind wir tot. Und das ist auch richtig, weil wir sind die Seele. Und wenn die Seele stirbt, ist die Seele tot. Wie können wir dann aber gleichzeitig doch schon bereits ewiges Leben haben? In 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 11 bis 13. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Mit anderen Worten, wenn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist nicht in uns wohnt, dann haben wir das ewige Leben nicht. Dann sind wir noch nicht einmal wahre Christen. Denn ein Christ ist derjenige, in dem Gottes Geist lebt. Also wiederum gefragt, was bedeutet dies jetzt, wenn Christus sagt, wir haben bereits das ewige Leben? Und was bedeutet das, wenn er sagt, dass wir den Tod nicht sehen werden? Nun wiederum in Johannes Kapitel 11 lesen wir die Verse 25 und 26. Johannes Kapitel 11 und Vers 25. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Mit anderen Worten, ja, wir werden den physischen Tod erleiden. In den meisten Fällen. Einige werden noch leben in Christus, wenn Christus zurückkommt. Aber die meisten werden sterben, den physischen Tod erleiden. Aber er wird gleichwohl leben, obwohl er zunächst einmal sterben möge. Denn wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben, sagt er dann. Er wird nimmer mehr den zweiten Tod erleben. Er wird nimmer mehr auch ins Gericht kommen, das bestimmen wird, ob jemand zu einem Geistwesen verwandelt werden wird oder nicht. Nein, das ist bereits geschehen. Und wir werden auch den zweiten Tod nicht erleiden können. Obwohl wir den ersten physischen Tod erleiden mögen, wird es niemals dazu kommen, dass wir den ewigen Tod erleiden. Wir haben das ewige Leben, weil wir und solange wir den Heiligen Geist in uns haben. Und das wird auch Christus in Johannes 14 und Vers 16 bestätigen, denn da hat er Folgendes gesagt. Johannes 14 und Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, einen anderen Beistand, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Vers 17, den die Welt nicht empfangen kann. Sie sieht ihn nicht, erkennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, ihr versteht die Wahrheit. Denn er bleibt bei euch, das war zu dem Zeitpunkt, als sie noch nicht getauft waren, als sie noch nicht den Heiligen Geist erlangt hatten. Getauft waren sie schon, aber sie hatten den Heiligen Geist noch nicht erlangt. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er wird in ihnen sein, Zeitpunkt des Pfingstfestes damals, in Apostelgeschichte 2. Also schauen wir, der ewige Geist sagt Christus hier, der Heilige Geist, der wird ewig bei ihnen sein. Aber wir können das ewige Leben in uns verlieren. Wir können den Heiligen Geist in uns verlieren. Und das ist eine Warnung, die uns hier auch Johannes gibt, in 1. Johannes Kapitel 3 und in Vers 15. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 15. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben durch den Heiligen Geist gegeben bleibend in sich hat. Mit anderen Worten, der Heilige Geist wird nicht in uns bleiben, wenn wir weiterhin den Weg des Hasses gehen. Letztendlich den Weg des Mordes, denn wer hasst, ist ein Menschenmörder, wie es heißt. Aber wenn wir die Gebote halten, wenn wir die Geschwister lieben, dann wird der Heilige Geist in uns bleiben. Bis hin zum Zeitpunkt unseres Todes oder im Zeitpunkt unserer Verwandlung, wenn wir noch leben. Wenn Christus zurückkommt, schauen wir uns dies an. In 1. Johannes Kapitel 3 und in Vers 24. Wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Solange wir den Heiligen Geist in uns haben, haben wir das ewige Leben. Was ist damit gemeint? Wir haben die absolute Sicherheit, die absolute Gewissheit, dass wir verwandelt werden in Geistwesen in der ersten Auferstehung, dass wir Eintritt haben werden in die Gottfamilie als Gottwesen, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Und so lesen wir in Epheser Kapitel 1, die Verse 13 bis 14. Epheser Kapitel 1 und die Verse 13 bis 14. Noch einmal gesagt, den Heiligen Geist kann man nur auf welche Weise erlangen? Indem, dass man bereut, seine Sünden bereut, indem, dass man an das Opfer Jesu Christi glaubt, an Jesus Christus als unseren alleinigen Erlöser und an sein Opfer, indem man an das wahre Evangelium vom Reich Gottes glaubt, indem man sich dann taufen lässt von ordinierten Predigern der Kirche Gottes, die einem dann auch die Hände auflegen, nachdem man aus diesem Wassergrab herauskommt. Und dann wird einem, wenn man dann zu Gott dem Vater bietet und betet, im Namen Jesu Christi, der Heilige Geist verliehen. Das ist die einzige Möglichkeit, von der die Bibel spricht. Und das ist die Garantie, dass wir dann ewiges Leben haben. Denn wir lesen in Epheser Kapitel 1 und die Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, eurer Erlösung, eurer Seligkeit. Denn das Evangelium vom Reich Gottes beinhaltet ja die Tatsache, dass wir ins Reich Gottes eingehen können, was bedeutet, wir sind dann jene, die das Heil erlangt haben. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lobe seiner Herrlichkeit. Es ist das Unterpfand, wie es hier heißt. Es kann auch mit der Sicherheitsleistung, mit der Garantie, mit der Bestätigung, mit der Anwartschaft übersetzt werden. Alles dies deutet darauf hin, dass wir, solange wie wir den Heiligen Geist in uns haben, wir das ewige Leben im Reich Gottes erhalten werden. Wenn Christus zurückkommt, Zeitpunkt der letzten Posaune, wenn wir auferweckt werden. Alles das, was das Posaunenfest symbolisiert. Wenn wir damit fortfahren, Gottes Weg des Lebens zu gehen, der Leitung, der Führung des Heiligen Geistes in uns zu folgen, dann werden wir vom Heiligen Geist das ewige Leben ernten, wie wir dies auch klar in Galater Kapitel 6 und Vers 8 lesen. Galater Kapitel 6 und Vers 8. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Und letztendlich sogar dann den ewigen Tod, wenn wir nicht bereuen. Und wenn wir die unvergebbare Sünde begehen, dann ist es vorbei. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und dann sagt er in Vers 9, eine sehr wichtige Ermahnung hier, lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen, an unseren Geschwistern. Aber wenn Christus zurückkommt, dann werden wir, weil wir den Heiligen Geist des Vaters und Jesu Christi in uns haben, Eintritt erlangen durch die Auferstehung, durch die Verwandlung in die Familie Gottes. Wir haben ewiges Leben in uns. Und dieses ewige Leben resultiert darin und hat als Konsequenz, dass wir zu ewigen Geistwesen verwandelt werden, wenn Christus zurückkommt. Der Höhepunkt des Posaunenfestes für uns beschreibt Christi Wiederkehr und die Auferweckung zu ewigem Leben, sodass wir dann die Gelegenheit haben werden, mit und unter Christus aus dieser schrecklichen Welt eine neue Welt, eine bessere Welt zu machen. Eine Welt, in der es sich zu leben lohnt. Eine Welt, in der Jesus Christus herrschen wird und über die er herrschen wird. Und nicht mehr Satan, der Teufel, der heute alles vernichtet, zerstört, der auch natürlich sich an jene wendet, die ihm die Arme ausbreiten, sodass er sie dann greifen kann und sie in seinen Sog der schrecklichen Verwirrung zu ziehen. Wir haben dieses Versprechen von Gott. Bleiben wir ihm treu und wir werden das ewige Leben in der ersten Auferstehung im Reich Gottes, in seiner Familie erlangen. Beten wir, hoffen wir und stärken wir unsere ermüdeten Glieder vielleicht, dass wir dieses wunderbare Erlebnis und Ereignis in vielleicht nicht so fernen Jahren dann auch wirklich nachvollziehen und erleben können. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe weiterhin Ihr Norbert Link für eine Predigt am Posaunenfest, eine Predigt für die Kirche des ewigen Gottes.